Ich hoffe übrigens, dass man, ich glaube, ich muss das nachher rausschneiden, dass man die Katzen im Hintergrund nicht gehört hat. Die haben,
aber waren die bei dir?
Ja, ja, die haben vorhin so schön geschlafen. Da dachte ich, okay, dann muss ich die jetzt nicht wegsperren, aber dann sind sie jetzt irgendwie doch munter geworden.
Ich finde es schön, wenn man die Katzen hört.
Ja, ich finde es auch cool.
Die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian.
Hallo Florian.
Hallo Alex. Wie immer schön, dich zu hören.
Ja, ebenso. Freut mich sehr, dass wir heute eine neue Folge von der Digitalisierung und wir aufnehmen. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, aber bevor wir hier einsteigen, Florian, du hast doch 2010 die Prognose gemacht, dass Cloud Computing die Arbeitswelt massiv verändern würde. Das haben wir in meinem Buch Decisively Digital behandelt. Wie siehst du das heute? Hat sich deine Prognose bewahrheitet?
Ja, genau. Also 2010 hatte ich so ein bisschen vorausgesagt, dass das Cloud Computing die Arbeitswelt auf den Kopf stellen wird. Und das ist tatsächlich so eingetreten, also zumindest in den Bereichen, wo wir so unterwegs sind. Das ist natürlich sehr branchenspezifisch. Aber bei mir zum Beispiel, also 2010 war ich jeden Tag im Büro. Heute arbeite ich vom Homeoffice. Mein Chef sitzt in den USA. Mein Team sitzt in England. Ich habe Kollegen in allen Zeitzonen. Und das geht eigentlich nur, weil wir halt die entsprechenden Applikationen haben, mit denen wir da zusammenarbeiten können. Also speziell Software, also Cloud-Lösungen, wo man dann auch asynchron über die Zeitzonen hinweg miteinander arbeiten kann. Also das wäre nur mit E-Mail und Dateien rumschicken, wäre das nicht möglich. Und insofern ist es spannend, weil wir eigentlich gesehen haben, wie die Digitalisierung, wie so eine technologische Entwicklung massiv unsere Arbeitsweisen verändert hat. Und da wollen wir heute tiefer einsteigen in dieses Thema, wie Technologie und Arbeitswelt, wie das zusammengeht und wie sich das verändert, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird.
Und um diese spannende Diskussion noch reicher zu gestalten, haben wir heute eine echte Expertin zu Gast. Florian, wen haben wir denn zu Gast?
Genau, wir haben die Jennifer Mink von der Deutschen Bank. Jennifer ist Vice President für Client Engagement im Bereich Technologie, Data und Innovation. Hallo Jenny, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Florian, hallo Alex. Vielen Dank für eure Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, heute über dieses spannende Thema mit euch zu diskutieren.
Ja, super, Jennifer. Erzähl uns doch mal, was macht denn ein Client Engagement Manager?
Sehr gerne. In der Rolle ist meine Hauptaufgabe Business Development. Ich interagiere mit vielfältigen Stakeholdern in unserer Organisation, aber auch außerhalb, mit vielen interessanten Technologieunternehmen, weil natürlich auch für Finanzinstitute Technologie eine große Rolle spielt und wir da auch mitten in der Transformation sind. Und in dem Kontext sprechen wir mit Unternehmen, um sich deren Technologien anzuschauen und auch zu überlegen, in welchen Bereichen in der Organisation diese Technologien uns weiterhelfen können und womit wir gemeinsam Innovation vorantreiben können.
Das heißt, du bringst die Zukunft ins Unternehmen.
Ja, und das ist einfach ein Thema, was mich sehr fasziniert. Ich bin eine Brückenbauerin. Ich liebe es, mit anderen Menschen zu interagieren und habe gleichzeitig aber auch ein sehr hohes Interesse für Technologie und insbesondere in dem Kontext, wie sich Technologie auf den Menschen auswirkt. Hier in der Deutschen Bank setze ich mich auch insbesondere für Diversität am Arbeitsplatz ein und auch für die Karriereentwicklung von Frauen.
Und wie genau kamst du zu der Rolle? War das ein lang gehegter Plan oder hat sich das spontan entwickelt? Hast du da eine Chance ergriffen? Also wie hast du dich dafür entschieden?
Ja, ich glaube, Chance ergriffen ist das richtige Stichwort. Es hat sich mehr zufällig entwickelt, würde ich sagen. Ich habe schon, ich denke, so vor 4, 5 Jahren immer mehr mich mit Technologiethemen befasst, unter anderem mit verschiedenen Kursen zum Thema Machine Learning, Data Science und fand es immer faszinierend, wie kann ich das denn wirklich auch für den Kunden einsetzen. Und habe mich dann nach Möglichkeiten in der Organisation umgeschaut, wie ich noch mehr in diesem Umfeld aktiv werden kann, ohne selber jetzt der Technologieexperte zu sein. Also ich habe BWL studiert mit einem Banking-Kontext, Management in Financial Markets, und wollte eine Rolle finden, wo ich wirklich diesen Banking-Kontext mit Technologie zusammenbringen kann. Und bin sehr froh, dass ich heute in meiner aktuellen Rolle diese Möglichkeit habe.
Was mich jetzt interessieren würde, ist, vielleicht kannst du kurz beschreiben, warum es so eine Rolle eigentlich braucht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, du bringst diese neuen Technologien ins Unternehmen rein. Aber man könnte ja auch das Gegenbeispiel nehmen, dass dann jede Abteilung, jeder Mitarbeiter selber irgendwie sagt, okay, dieses neue Tool, das könnte uns bei der Arbeit weiterhelfen. Warum brauchst du diesen koordinierten Ansatz, sage ich mal?
Ja, also Koordination ist natürlich bei Technologiethemen sehr wichtig, weil gerade die Bedarfe für verschiedene Tools in der Organisation, in den unterschiedlichen Divisionen ähnlich gelagert sind. Und wir auch versuchen, diese Interessen zusammenzuführen und zu schauen, dass man einheitliche Lösungen findet. Und insbesondere, und ich denke, das ist auch gerade in dem menschlichen Kontext wichtig, um auch Wissen auszutauschen, wie man mit den Tools umgeht. Also das Thema Technologiekompetenz macht für mich nicht nur aus, dass man neue Applikationen in die Organisation holt, sondern auch wirklich ein neues Mindset zu definieren, die Mitarbeiter mitzunehmen, dass sie eben auch mit den Applikationen arbeiten können, dass wir wirklich diese Mehrwerte generieren können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dafür bedarf es sehr viel Koordination.
Jenny, kurz zum Begriff Technologiekompetenz. Wie würdest du Technologiekompetenz definieren und warum denkst du, dass sie in Zukunft immer wichtiger wird?
Also für mich ist Technologiekompetenz, oder es gibt unterschiedliche Worte dafür, Digitalkompetenz, Technology Literacy, ist für mich einer der Superskills der Zukunft der Arbeit. Für mich ist es ein ganz weit umfassender Begriff. Ich habe es eben schon angedeutet. Es geht nicht nur darum, dass man mehr Applikationen nutzt oder neuere Applikationen nutzt, sondern es geht darum, bei den Mitarbeitern ein gewisses Mindset zu entwickeln. Das, was wir auch in der Organisation anstreben, ist es ein Engineering-Mindset, nicht nur im Tech-Bereich. Und das, finde ich, ist ganz wichtig. Es betrifft immer die Organisation als Ganzes. Es geht nicht nur darum, dass wir im IT-Bereich dieses Know-how haben, sondern in der Organisation, die Kollegen, die am Kunden direkt arbeiten, müssen in der Lage sein, mit den Applikationen zu arbeiten, aber auch Feedback zu geben, auch in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam die richtige Richtung zu definieren, in die man gehen will und die einen bestmöglich unterstützt. Weil wir sind natürlich als Bank mittlerweile auch ein Technologieunternehmen, aber unser Geschäftszweck ist Banking und das wollen wir stetig verbessern. Und dafür braucht man die passende Technologie und die Mitarbeiter spielen dabei eine riesige Rolle.
Das ist auch was ich immer sehe, also nur alleine eine neue Software oder eine neue Technologie einzuführen, das reicht nicht. Man muss auch, es müssen alle irgendwie am gleichen Strang ziehen und es muss auch ein Verständnis für diese Software da sein. Also ich habe das mal gesehen in einer Organisation, da wurde so ein Messenger-Tool eingeführt und der Vorteil ist ja eigentlich, dass dann alle irgendwie zu den verschiedenen Projekten gemeinsam kommunizieren können. Und das wurde aber nicht so eingesetzt, sondern die Mitarbeiter haben das wie E-Mail eingesetzt. Die haben sich immer gegenseitig so einzelne Nachrichten geschickt und eigentlich komplett am Ziel oder am Zweck dieses Tools vorbeigeschossen. Weil das Schöne ist ja an so einem Tool, dass man gleichzeitig an einem Projekt arbeiten kann und eben wegkommt von dieser 1-zu-1-Kommunikation, wie es bei E-Mail der Fall ist. Also ich habe das schon öfter gesehen und die Technologie ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind die Menschen, die Technologie bedienen, richtig?
Absolut, und das hast du auch schön beschrieben, weil das ist immer die Herausforderung. Wenn ich ein neues Tool ausrolle, möchte ich ja natürlich, dass meine Mitarbeiter das Tool nutzen und nicht eben nur das bisherige Tool, was man vielleicht verwendet hat, sondern es gibt ja einen Grund, warum ich mich für eine neue Applikation entschieden habe und man hat auch auf Feedback aufgebaut. Und deswegen glaube ich, es geht nicht darum, dass jetzt jeder irgendwie programmieren können muss. Aber ich muss ein Grundverständnis haben von Technologie. Ich muss akzeptieren, dass der technologische Fortschritt dazugehört zur Zukunft der Arbeit. Dass der auch nicht mehr weggeht und dass der sich immer mehr beschleunigt und einige Chancen mitbringt, aber sicherlich auch Herausforderungen. Und es geht einfach darum, wenn ich am Puls der Zeit bleiben möchte, muss ich mich vielleicht auch damit beschäftigen, wie kann ich das Lernen, diese Weiterbildung auch in meinen Alltag integrieren, dass ich mich damit beschäftigen kann. Und dann, glaube ich, ist es ein Erfolg für beide Seiten, für die Unternehmen und für die Mitarbeiter, dass man besser verstehen kann, wie ich diese Technologie zur Problemlösung einsetzen kann. Und ja, das ist für mich Technologiekompetenz.
Aber vielleicht mal ganz konkret, wie macht man das dann? Wie bringt man die Leute an so ein neues Tool heran? Also ich habe das mal erlebt, dass ich eingeladen wurde bei einer Firma und dann über ein neues Tool referiert habe. Und die Geschäftsführung, die waren alle total begeistert, haben gesagt, hört euch das alle an, das ist hier die Zukunft, so machen wir das jetzt. Und die Mitarbeiter saßen da mit verschränkten Armen und ja, gelangweilter Miene und haben gedacht, warum soll ich das jetzt, also sah zumindest so aus, warum soll ich mir das jetzt hier anhören? Ich habe seit 20 Jahren meine Tools, mit denen ich arbeite, warum soll ich jetzt auf einmal was Neues lernen? Also hast du da vielleicht Tipps und Tricks, wie geht ihr da vor? Was sind vielleicht bessere Ansätze als so ein Frontalvortrag?
Ja, also ich denke, was ganz wichtig ist, ist auch in dem Kontext ein agiler Approach. Idealerweise die Mitarbeiter frühzeitig mit einzubeziehen, auch wenn das zu überlegen, was sind wirklich die Herausforderungen, die wir im Geschäft haben, welche Technologien können dabei helfen, unterschiedliche Möglichkeiten, die wir auch in der Organisation anbieten, die viele Unternehmen heute schon machen und die ich sehr gut finde, sind aber auch Möglichkeiten wie Hackathons, die Möglichkeit, die Tools in einem praktischen Kontext auszuprobieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man irgendwo Möglichkeiten schafft, wo Mitarbeiter mit diesen Tools arbeiten können, auch wenn sie die vielleicht heute in dem konkreten Tagesgeschäft nicht verwenden, aber dass sie die Möglichkeit haben, Dinge auszuprobieren und auch eher so ein spielerischer Ansatz, um auch die Akzeptanz bei den Mitarbeitern auch zu erreichen. Weil am Ende geht es ja nicht darum, die Applikation auszurollen, um eine neue Applikation auszurollen, sondern dass es Mehrwerte schafft und dass es den Alltag erleichtert.
Hast du es auch schon mal erlebt, dass man was wieder zurückrollen musste? Also dass man dann gemerkt hat, also wenn man die Möglichkeit hat, es auszuprobieren, dass man dann gemerkt hat, vielleicht ist doch nicht das richtige Tool?
Ich denke, das gehört immer auch zu dem Prozess dazu. Und gerade, was ich eben beschrieben habe, der technologische Fortschritt beschleunigt sich immer mehr. Und gerade gewisse Prozesse, gerade in großen Organisationen, dauern auch eine gewisse Zeit. Und ich denke, auch während Corona haben wir das alle erlebt, dass plötzlich Dinge viel schneller implementiert wurden, weil man einfach pragmatische Lösungen gefunden hat. Und ich glaube, zu dem Prozess ist es selbstverständlich, dass man vielleicht auch eine Applikation mal implementiert und nach kurzer Zeit irgendwo die Möglichkeit hat, noch etwas Besseres zu nutzen und sich diese Zyklen verkürzen.
Jenny, du hast die Hackathons angesprochen, die ihr durchführt. Hast du da ein paar Beispiele? Habt ihr da Hackathons gemacht, die sich mit No-Code, Low-Code beschäftigen? Oder waren das richtige, auch Hardcore-Hackathons, wo man wirklich auch mal in den Code reingegangen ist?
Ja, in der Tat. Also wir haben jetzt erst in diesem Jahr, gibt es mal einen großen Hackathon zum Thema Artificial Intelligence natürlich durchgeführt, den auch unsere Distinguished Engineers begleiten, wo auch die Kollegen, die dort mitmachen, sich auch wirklich am Coding ausprobieren können und ja wirklich kleine Projekte entwickeln, die dann am Ende auch präsentiert werden und wo auch immer ein Gewinner ausgewählt wird.
Also das sind so Art Wettbewerbe, wo dann alle mal für ein paar Stunden oder ein paar Tage zusammenkommen und
genau.
Ja, spannend.
Ja, sehr spannendes Stichwort mit Artificial Intelligence tatsächlich. Ist das auch ein Thema, was uns jetzt schon in einigen Folgen begegnet ist und wahrscheinlich auch noch in Zukunft häufiger in weiteren Folgen begegnen wird? Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Themenblock.
Ja, vielleicht können wir da mal ein bisschen einsteigen, also in konkrete Trends, die du siehst. Genau, KI ist natürlich der super Trend, den ihr auch auf dem Schirm habt. Vielleicht können wir da mal mit anfangen und dann können wir noch mal ein paar andere Trends uns anschauen. Wie siehst du da die Entwicklung zurzeit? Also KI im Allgemeinen, aber jetzt vielleicht auch spezifisch, was jetzt die letzten Monate so präsent war, generative KI, ChatGPT und andere Anwendungen. Siehst du da Anwendungsmöglichkeiten? Siehst du da dass das dann irgendwie die Arbeit verändern wird?
Also ich glaube, das ist ein ganz großes und wichtiges Thema. Ich persönlich denke, dass durch künstliche Intelligenz wir viele Freiräume gewinnen werden. Und das finde ich natürlich klasse, weil das, was mir Spaß macht, ist die zwischenmenschliche Interaktion. Und ich glaube, dass eine Riesenchance auch durch Generative AI besteht, dass ich eben durch diese KI-Unterstützung mehr Zeit dafür habe, mit den Menschen zu interagieren. Das kann im privaten Umfeld der Fall sein, das kann aber auch im beruflichen Kontext natürlich der Fall sein. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, dass uns diese Technologie helfen kann, unsere Effizienz zu steigern. Für die Unternehmen, aber ich glaube, das ist auch ein sehr relevantes Thema, auch für unseren Wirtschaftsstandort, für Deutschland. Also wie bleiben wir wettbewerbsfähig? Wir sind ein Industrieland. Ich glaube, jetzt gibt es nochmal eine ganz andere technologische Revolution. Und ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema, dass jetzt hier auch alle an einem Strang ziehen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auch im globalen Kontext bewahren können, indem wir Tätigkeiten durch KI vereinfachen, unsere Effizienz erhöhen und gleichzeitig uns darauf konzentrieren, was wirklich Mehrwerte schaffen kann. Ich denke, dass Generative AI unsere Kreativität auf jeden Fall beflügeln kann. Ich selbst nutze es im privaten Kontext schon sehr oft, um es auszuprobieren. Wie schreibe ich so einen Prompt? Wie mache ich das immer besser, dass eine bessere Antwort rauskommt? Und ich glaube, dass es in ganz vielen Berufen, insbesondere da, wo ich viel Kommunikation habe, an der Schnittstelle zum Kunden, uns sehr viel helfen kann, Prozesse zu beschleunigen, dass ich natürlich nicht eine Antwort, die von Generative AI generiert wird, einfach so übernehme, aber dass ich irgendwo einen Headstart habe, um darauf aufbauen zu können und nochmal in ganz andere Richtungen zu denken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, dass wir Menschen ja irgendwo ja auch durch unser Umfeld geprägt sind, durch gewisse Informationen. Und KI bringt da, glaube ich, nochmal eine ganz neue Perspektive rein, die uns auch hilft, nochmal in eine andere Richtung zu denken.
Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist eher noch so eine Probephase ist zurzeit. Das höre ich auch immer wieder. Also so wirklich täglich, gut, habe ich auch schon gehört, ein paar Fälle. Aber ich glaube, so breit eingesetzt im Berufsalltag wird es dann vielleicht noch nicht, zumindest hier in Deutschland.
Ja, also ich denke, was ich momentan in Deutschland auch wahrnehme, ist, es ist ein vorsichtiger Blick, glaube ich, auf die Technologie. Was ich auch berechtigt finde, zu hinterfragen, was sind die Risiken, auch was menschlicher Natur ist. Viele Menschen haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Was bedeutet das für mich, wenn jetzt plötzlich die KI meine Tätigkeit übernimmt? Sie wird ja auch komplett Rollenprofile, die wir heute sehen, verändern können. Wenn ich jetzt über meinen Alltag nachdenke, wenn alle Aufgaben, die irgendwo in einem gewissen Grad repetitiv sind, Routineaufgaben sind, plötzlich wegfallen. Was bleibt dann am Ende? Das sind dann die komplexen Aufgaben, wo wirklich der Mensch benötigt wird, um diese Aufgaben zu lösen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch für den einen oder anderen Menschen auch eine Herausforderung ist, sich da in dem Alltag auch umzustellen. Aber was die Technologie betrifft, sind wir da natürlich schon relativ weit. Also was jetzt die reine Softwareentwicklung angeht, wie können wir Code generieren mit KI-Unterstützung? Kann die KI das vielleicht künftig vollständig übernehmen? Aber ich finde trotzdem, dass es sehr wichtig ist, wenn wir diese Dinge dann auch in dem Alltag implementieren, darüber bewusste Entscheidungen zu treffen und auch, dass der Mensch am Ende mit im Loop bleibt und am Ende auch die Verantwortung dafür übernehmen muss, welche Entscheidungen die KI trifft und diese Entscheidungen am Ende des Tages absegnen muss.
Ja, gerade Code generieren ist auch ein sehr spannendes Beispiel. Aus eigener Erfahrung schon gesehen, wenn man sich mit Generative AI Code generieren lässt, ziemlich wahrscheinlich funktioniert der Code auch einwandfrei. Nur was dabei rauskommt, ist dann nicht immer unbedingt das Ergebnis, was man sich dann wirklich wünscht. Das heißt, da hast du vollkommen recht, da ist dann der Mensch durchaus noch in charge und muss durchaus noch prüfen, ob das auch wirklich alles noch Hand und Fuß hat. Und es ist auf jeden Fall spannend, dass ihr hier auf jeden Fall das Ganze sehr deutlich im Blick habt.
Das heißt aber auch, dass der Mensch überhaupt wissen muss, was da passiert. Diese Kenntnisse, ich glaube, das ist auch das, was du mit dieser Technologiekompetenz meinst, ne? Dass der Mensch verstehen muss, was macht die Maschine überhaupt, um es dann auch evaluieren zu können und die Ergebnisse bewerten zu können.
Absolut. Man muss, ich muss ein Verständnis dafür haben, ob denn diese Lösung, die mir am Ende die Maschine gibt, ob die denn richtig sein kann oder ob es völliger Quatsch ist. Und insbesondere dafür, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig und auch unverzichtbar, dass der Mensch diese Kompetenz weiter behält und die Technologie hinterfragen kann.
Wie siehst du denn dieses Verhältnis von Mensch und Technologie? Wird die Technologie menschliche Fähigkeiten der Arbeitswelt in Zukunft miteinander integrieren können?
Also ich denke, dass die Zusammenarbeit, und die ist ja heute schon sehr eng, die wir in unserem Alltag erleben, insbesondere natürlich bei Bürotätigkeiten, aber auch in vielen anderen Berufsfeldern, ich denke, dass das Ganze noch weitergehen wird und das auch branchenübergreifend. Und dass, wenn man jetzt mal auf ein paar Beispiele guckt, vielleicht auf die Industrie, da sind ja auch heute schon kollaborative Roboter im Einsatz.
Ja, ich wollte gerade fragen, also generative KI, das ist einer der großen Trends, aber welche anderen Entwicklungen siehst du da noch?
Ja, absolut. Also diese kollaborativen Roboter, die es in der Industrie gibt, dann natürlich Drohnen ist ein riesiges Thema. Amazon hat es ja auch schon auf dem Schirm, das Thema, wie kann ich Pakete mit Drohnen ausliefern, aber auch wie können Drohnen in der Industrie genutzt werden, um dadurch Wartungsprozesse beispielsweise bei Windkraftanlagen zu erleichtern. Augmented Reality, auch bei der Wartung von technischen Anlagen, ein sehr relevantes Thema. Vielleicht auch, was für mich selber von der Kundenseite und auch aus dem Kundenservice-Bereich kommt, wichtig ist, virtuelle Assistenten. Im Kundenservice-Bereich, wo man mit Kunden interagiert, kriegt man eine Vielzahl an Anfragen von Kunden, die in alle möglichen Richtungen geht und wo die Aufgabe ist, die in der Organisation in den richtigen Kanal zu geben. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass virtuelle Assistenten diese Dinge noch erleichtern werden. Und ich spreche jetzt nicht über den stupiden Chatbot, der irgendwie jeden zweiten Prompt nicht versteht, sondern wirklich Unterstützung für den Mitarbeiter, der hilft, Informationen einfacher zu finden, der eben nicht nur im Text, aber auch über Voice-Kommunikation am Telefon interagieren kann. Und ich glaube, dass diese Technologien sich jetzt über die nächsten Jahre rasant noch verbessern werden, sodass man am Ende auch als Mensch Spaß dabei hat, mit den Technologien zu interagieren.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Also ich habe das, glaube ich, schon öfter hier im Podcast gesagt, also diese Telefonroboter, diese 1000 Menüs, wo man sich da immer durchklicken muss und ich habe Ihre Eingabe nicht verstanden und bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Also das ist furchtbar, was da zurzeit so am Markt ist. Aber das freut mich zu hören, wenn du sagst, dass das irgendwann kundenfreundlicher werden wird aufgrund dieser Entwicklung in der KI.
Ja, absolut. Ich glaube, dass insbesondere in dem Bereich die KI natürlich jetzt nochmal einen Push geben wird, dass diese Interaktion einfach menschlicher werden wird und dass man dann auch, ja, der Mensch auch keine Berührungsängste mehr haben muss, wenn er jetzt eine einfache Standardfrage stellen möchte und ja, dann plötzlich die Vorteile nutzen kann, dass er 24/7, die ganze Woche, auch am Wochenende, diese Fragen beim Unternehmen platzieren kann und diese schnellstmöglich geklärt bekommt.
Die virtuellen Assistenten sind ja ein gutes Stichwort. Das wäre natürlich auch im Gesichtspunkt Cybersecurity ein interessanter Angriffsvektor, der bedacht werden sollte. Es gibt ja bei Generative AI generell den sogenannten Jailbreak, hat man vor kurzem jetzt auch gesehen in Metas Llama-Modell, das als Open Source veröffentlicht worden ist. Llama versucht generell schädliche, also missbräuchliche Prompts abzuwürgen. Sagt generell, nein, das beantworte ich dir nicht, da gehe ich nicht drauf ein. Dann lässt sich es allerdings über einen sogenannten Rollenspiel-Prompt übergehen und Llama lässt sich doch zu fatalen Antworten hinreißen.
Und das nennt man dann Jailbreak?
Das nennt man Jailbreak. Und jetzt stelle ich mal vor, der Jailbreak wäre in einem Telefonchat bei einer Bank möglich. Das wäre ja eigentlich krass, wenn ich dann über einen Jailbreak den Bot davon überzeugen könnte, mir 1 Million Euro zu überweisen.
Absolut. Also das ist natürlich ein Riesenthema. Und also Gerade diese Cybersecurity-Themen sind mit die relevantesten Themen für uns in der Organisation. Wie kann ich die, also wie schützen wir die Kundendaten? Und hier muss auch die Bank immer wieder auf dem neuesten Stand bleiben und sich damit beschäftigen. Deswegen sind natürlich auch in diesen Projekten, wo es um die Anwendung von künstlicher Intelligenz geht, immer die Cybersecurity-Kollegen mit im Boot, um sich genau diese Fragestellungen anzuschauen.
Dann haben die hoffentlich einen guten Blick auf dieses Jailbreak-Szenario. Das ist scheinbar ein gravierenderes, als man sich das vorstellt.
Also das ist ein absolut berechtigtes Thema. Wir arbeiten mit sensitiven Kundendaten. Natürlich möchten wir nicht, und das möchte auch der Kunde natürlich nicht, dass diese Daten in die Modelle einfließen. Also ein ganz wichtiges Thema ist auch, wie kann ich diese sensitiven Daten schützen, damit diese eben nicht mit in die Modelle reingehen. Weil am Ende des Tages ist das Intellectual Property des Unternehmens. Und das trifft nicht nur jetzt auf den Banking-Sektor zu, aber auch wenn wir an die Automotive-Industrie denken. Jedes Unternehmen hat ja ein gewisses Know-how, was es schützen möchte. Und in dem Kontext, es ist sehr, sehr relevant, sich darüber Gedanken zu machen, wie man dieses Know-how schützen kann und dennoch von den neuen Technologien profitieren kann.
Also es macht natürlich Sinn, dass solche Szenarien durchdacht werden müssen, dass Cybersecurity ganz wichtig ist, gerade in einer Bank. Eine Bank kann sich nicht so ein hohes Risiko in diesem Bereich leisten, wie vielleicht Facebook oder Meta das könnte. Das ist natürlich klar. Auch die Regulierung muss da klare Vorgaben machen, auch was du vorhin gesagt hast im Bereich Data Privacy. Nichtsdestotrotz hast du, glaube ich, auch anklingen lassen vorhin, Jenny, dass es bei uns vielleicht manchmal ein bisschen, ja, übertrieben wird mit der Regulierung, mit der Vorsicht. Du hast vorhin, glaube ich, in einem Halbsatz gesagt, dass wir da in Deutschland manchmal ein bisschen übervorsichtig sind. Wie siehst du das denn in anderen Ländern, gerade auch im europäischen Raum, in anderen EU-Ländern? Wie ist es da, wenn es zu neuen Technologien kommt? Wie werden die dort aufgenommen in anderen Ländern?
Eine gute Frage. Und ich denke, natürlich, Vorsicht ist beim Ausrollen neuer Technologien, das haben wir jetzt gerade in den vorherigen Beispielen gesehen, immer wichtig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es momentan und insbesondere mit Blick auf die künstliche Intelligenz auch wichtig, dass wir am Ende, in Deutschland, auch in Europa nicht den Anschluss verlieren, weil natürlich sehr viele große amerikanische Unternehmen in dem Bereich aktiv sind und wir diese Balance hinbekommen müssen. Und es gibt tolle Beispiele in Ländern, die, wie ich finde, schon sehr weit sind in der Digitalisierung. Ich sehe da vor allem die skandinavischen Länder in der Führungsposition. Ein Beispiel, was oft diskutiert wird, ist Estland. Die sind ein toller Vorreiter für die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Aber auch Schweden, Finnland, Dänemark sind Vorreiter für Remote Work, für einen hohen Grad der Breitbandversorgung im ganzen Land. Und ja, der Zugang zu Internet ist nun mal die Grundvoraussetzung für vieles, dafür, dass ich überhaupt von zu Hause arbeiten kann. Dafür brauche ich eine stabile Internetverbindung. Auch der Internetnutzungsgrad der Bevölkerung ist relevant, dass ich auf dem neuesten Stand bleiben kann, mich über neue Technologien informieren kann. Das hängt alles davon ab. Und am Ende auch der Stand der Bildung und wie meine Bildung aufgebaut ist, dass eben Technologie und der Umgang damit auch ein Kernthema schon in der Schule ist und dass ich möglichst früh herangeführt werde. Auch was ich auch toll finde, in den Niederlanden hat die Regierung auch ein Programm aufgelegt, was die Ausbildung und auch Umschulung von Arbeitnehmern fördert, die ja einen neuen Job in der digitalen Arbeitswelt übernehmen möchten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe anfangs gesagt, mein Herz schlägt auch für Diversitätsthemen. Ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dieses digitale Arbeitsumfeld, öffnet das auch die Chance, dass noch mehr Frauen in den Arbeitsmarkt kommen können. Und das machen andere Länder auch vor, wie Schweden, Norwegen, Kanada, Neuseeland, die einen sehr hohen Anteil an Frauen im Arbeitsmarkt haben im Vergleich zu Deutschland. Weil ich glaube, dass Jobs im Technologieumfeld oder wenn ich meine Arbeit mit einem hohen Grad an Flexibilität erledigen kann, das natürlich auch ein Faktor dafür ist, dass ich das gut mit Familie vereinbaren kann.
Ja, vielen Dank für deine Gedanken, auch zu dem, zum Thema Diversity. Lass uns mal ein bisschen nach vorne schauen. Wie siehst du die Herausforderungen und die Chancen in den nächsten 10 Jahren? Welche Trends oder Entwicklungen siehst du als besonders prägend an? Und wie sollten Unternehmen und Mitarbeiter sich darauf vorbereiten?
Also ich denke, Technologie ist für die nächsten 10 Jahre ein sehr großes Thema, das sich noch, wie eingangs gesagt, weiter beschleunigen wird, was unterschiedliche Herausforderungen und Chancen mitbringt. Herausforderungen, ganz klar, wir merken das momentan schon am Arbeitsmarkt, dass viele Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen. Das bedeutet für die Unternehmen, für den Staat, ein attraktives Umfeld für Talente zu schaffen. Und Deutschland hat einen tollen Arbeitsmarkt, wir haben tolle Tätigkeiten, aber die Herausforderung sehe ich ganz klar, dort auch interessant und auch im internationalen Kontext wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele Studenten gehen heute in die USA. Dort ist es natürlich aufgrund der Sprache einfacher Fuß zu fassen. Das ist eine Herausforderung, aber durch Technologie haben sich in vielen Arbeitsumfeldern haben sich die Tagesabläufe auch viel internationaler gestaltet, sodass vielleicht Sprache am Ende nicht mehr der entscheidende Faktor sein wird. Und dann geht es auch darum, dass die Unternehmen ihre Geschäftsmodelle mit Technologie transformieren, dass mit Technologie wir effizienter werden können, dass wir ganz neue Wege finden, neue Produkte definieren und gleichzeitig aber auch die Bildung mit vorantreiben, dass wir überhaupt in der Lage sind, das auch alles zu stemmen und die richtigen Kompetenzen haben.
Würdest du dir konkret was wünschen, was in der Bildung noch passieren muss?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in der Schule wir wegkommen von dem auswendig Lernen, dem puren Wissen zu erarbeiten, sondern wirklich mehr in Erfahrungslernen kommen, dass man sich ausprobieren kann, dass man schon in der Schule mit Technologie arbeitet, dass man in der Schule nicht unterschiedliche Fächer hat, sondern crossdisziplinär arbeitet und eher darauf fokussiert ist, wirklich das große Ganze zu verstehen und nicht irgendwo bestimmte Themenfelder, die unabhängig voneinander irgendwo in den unterschiedlichen Fächern gelehrt werden, sondern viel interaktiver und vernetzter. Ich glaube, das wäre das, was ich mir wünschen würde, weil uns das heute fehlt.
Also, dass der Computer nicht nur im Computerraum eingesetzt wird, sondern fächerübergreifend mit einfließt.
Ja? Ich glaube, dann bleibt auch viel mehr hängen. Ja, wenn ich wirklich ein Projekt habe, wenn man beispielsweise ein Projekt hat zum Thema Nachhaltigkeit und wenn ich dann aber die Möglichkeit habe, ähnlich wie in einem Hackathon, vielleicht in einem einfacheren, kleineren Format, aber irgendwo ein konkretes Thema habe und dann mit Technologie versuche, dieses Thema zu lösen und das vielleicht nicht alleine, mit gewisser Hilfestellung von den Lehrkräften, von Experten. Ich glaube, das wäre was uns sehr weit nach vorne bringen wird.
Ja, Hackathons für die Schulen. Hackathons for Schools.
Wie seht ihr das?
Ja, ganz, ganz ähnlich. Also ich war total erschrocken. Ich habe mich neulich mit der Tochter von einer Bekannten unterhalten. Also das Thema ChatGPT oder KI generell, das ist in den letzten Monaten nicht einmal angesprochen worden in der Schule. Und auch andere Bekannte der ihren Schulkinder, ich frage da immer mal nach und das ist noch nicht im Lehrplan drin und die Lehrer sind da noch nicht vorbereitet. Die sprechen das nicht an und also das finde ich eine Katastrophe, weil ich meine, die Technologien, ja, das kommt schnell, aber die sind jetzt da und das muss doch angesprochen werden.
Ja, absolut und eben nicht nur in der Schule, aber ich glaube, und das ist die andere Herausforderung, haben wir eben auch zu gesprochen für die nächsten 10 Jahre, finde ich auch in den Unternehmen, die Mitarbeiter. Wie können die Unternehmen dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter eben die entsprechenden Kompetenzen weiterentwickeln, um mit diesen Technologie, mit KI zu interagieren und damit zu arbeiten in ihrem Alltag? Und für die Führungskräfte kommt hinzu, mit dem Team ein Modell zu entwickeln, sodass Mitarbeiter lernen, voneinander lernen und man die neuen Herausforderungen, die auf uns zukommen, gemeinsam bewältigen kann.
Ja, Lernen und gerade lebenslanges Lernen ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Wie siehst du hier die Rolle von Online-Kursen, Weiterbildungsprogrammen in der Ausbildung von zukünftigen Arbeitskräften? Habt ihr da bestimmte Trends?
Ja, also wir haben natürlich auch in der Bank eine Lernplattform, über die man, und ich nutze sowas auch gerne, auch im privaten Kontext, wo man verschiedene kleinere Learning Bytes auch in den Alltag integrieren kann. Ich glaube, wir kennen das alle. Manchmal ist es echt schwierig, in einem Tag, der sowieso schon total voll ist, dann noch irgendwo, vielleicht irgendwo längerfristig Zeit zu investieren. Aber mit so kleinen Möglichkeiten, die der Mitarbeiter wahrnehmen kann, das finde ich eine tolle Möglichkeit und nutze ich auch sehr gerne. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Formate, wie jetzt hier heute, Podcasts. Es gibt andere Möglichkeiten, die man vielleicht im ersten Schritt gar nicht so direkt als Lernen empfindet. Aber das sind auch Möglichkeiten, wie ich mich über Themen informieren kann. Ich kann mich in Netzwerken austauschen. Und dann natürlich interaktive Formate wie Hackathons, wo ich mich mit einbringen kann, finde ich, sind nochmal besonders relevant, um dann ja auch wirklich diese praktische Anwendung zu haben, dass es wirklich am Ende hängen bleibt und ich nicht nur in der Theorie bleibe, sondern auch mich ausprobieren kann, auch wenn vielleicht das Thema heute nicht in meinem jetzigen Job relevant ist, aber vielleicht es in 2 Jahren relevant sein wird und dann kann ich mich vorab auch bereits ausprobieren.
Besteht da auch eine gewisse Durchlässigkeit? Das heißt, wenn jetzt jemand, ich sag's mal so, in der Abteilung, in der klassischen Abteilung, wie zum Beispiel Risk Controlling ist, wenn dort jemand sagt, okay, ich möchte jetzt aber in ein KI-Team, ich möchte jetzt mich ganz, ganz anders umorientieren, habt ihr eine gewisse Durchlässigkeit, dass man sagt, die Mitarbeiter sind auch willkommen, sich selbst in andere Jobrollen zu transformieren?
Ja, also das haben wir durchaus in der Organisation. Da unterstützen auch die Lernplattformen dabei. Das ist ganz cool. Da sieht man in dem Portal, welche Skills sozusagen man in dieser Rolle hat und kann dann auch weitere Skills definieren, die man gerne sich entweder neu aneignen oder verfeinern möchte und bekommt dann auch unterschiedliche Lernmodule dazu dann auch eingespielt. Und auch innerhalb der Organisation ist das natürlich durchlässig. Und ich denke, wenn jetzt jemand aus dem Risikobereich kommt, beispielsweise, der da ein sehr gutes Verständnis hat, da gibt es sehr viele Analogien eben auch zu einer Aufgabe im Technologiebereich, die sicherlich dort weiterhelfen werden.
Das finde ich spannend. Also es ist auch gar nicht so oft in deutschen Firmen, dass das so ist. Also das finde ich toll, dass ihr das so vorlebt. Also in den USA ist das ja gang und gäbe. Ich kenne zum Beispiel jemanden, die hat im Bereich Social Media gearbeitet, hat dann abends und am Wochenende einen Master in Grafikdesign gemacht und arbeitet jetzt als Grafikdesignerin in der Grafikabteilung. Das ist in den USA ganz normal, aber in Deutschland ist es ja doch nochmal was anderes, ne? Also da sind ja so feste Karrierepfade schon eher die Norm.
Ja, absolut. Und also ich persönlich sehe das als absolute Chance, dass wir uns weiter dafür öffnen, für diese ja unterschiedlichen Karrierewege. Dass es eben nicht mehr bedeutet, dass ich irgendwie nach dem Studium einen Job beginne und vielleicht mehr Verantwortung in der Rolle übernehme, sondern dass ich wirklich eben nicht nur in der Hierarchie nach oben steige, sondern auch in andere Rollen wechsle. Und ich finde, es hilft immer, insbesondere, wenn man eine ganz andere Rolle schlüpft, sich auch besser auf eine andere Sichtweise einzulassen. Das gerade, wenn man mit unterschiedlichen Stakeholdern interagiert, finde ich es total hilfreich, wenn ich besser die Perspektive des anderen verstehen kann. Wie braucht er die Information von mir? In welcher Form? Wie ausführlich? Eher kurz und knapp. Und ich glaube, das hilft einfach, wenn man selber auch in unterschiedlichen Rollen gearbeitet hat, viel offener zu sein und sich eben auch auf die neuen Herausforderungen in der neuen Arbeitswelt noch besser einlassen zu können. Und wir wissen alle, der Fachkräftemangel wird eine Herausforderung in den nächsten 10 Jahren. Und es ist doch eine unheimliche Chance, wenn ich tolle Mitarbeiter im Unternehmen habe, die unheimlich gut in der Rolle sind und offen dafür sind, was Neues zu lernen, sie dann dabei zu unterstützen, in dieser neuen Rolle erfolgreich zu sein.
Ja, sehr schön. Das fand ich jetzt ganz toll, was du gerade zum Schluss noch gesagt hast. Stichwort Fachkräftemangel und dass die Digitalisierung da auch Chancen bietet, auch mehr Frauen in die Tech-Berufe einzuführen. Und du bist ja das beste Beispiel. Du lebst es ja vor, dass alles, was du gerade gesagt hast, dass du dich selber weiterbildest, dass du selber Chancen ergreifst, dass du, wie du eingangs erzählt hast, dass du eine neue Rolle angefangen hast, um eben diese Technologiekompetenzen im Unternehmen voranzubringen. Und ja, vielen Dank für diese Einblicke. Total spannend. Und ich denke, damit können wir zu unserer traditionellen Abschlussfrage kommen. Die Frage zur Lieblings-App oder Lieblings-Webseite. Jenny, hast du da was, was du zurzeit total häufig verwendest, irgendeine App, auf die du nicht verzichten kannst?
Ja, also ich habe ehrlich gesagt mehrere. Meine Lieblings-App, würde ich sagen, auf meinem Handy ist Spotify. Also ich liebe Musik, ich höre gerne Podcasts und Spotify ist was, was mich schon seit vielen Jahren begleitet. Und insbesondere auch, wenn ich morgens ins Büro fahre, nutze ich immer Spotify, um irgendwo in den Podcast reinzuhören. Und ich finde, das ist immer eine tolle Zeit, um das in den Tagesablauf auch einzubauen. Und ich finde das immer ganz spannend, auch im Kontext eben von dem hybriden Arbeiten, dass ich oft merke, an den Tagen, wo ich von zu Hause arbeite, nehme ich mir gar nicht die Zeit dafür, auch mal in den Podcast reinzuhören. Aber wirklich dieser Wechsel zwischen oder der Weg ins Büro ist für mich immer so die Zeit, wo ich gerne Musik höre und wo ich gerne in einen Podcast reinhöre.
Ja, sehr schön. Und wir sind natürlich auch große Podcast-Fans, sonst würden wir das hier auch nicht machen. Und es war ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, Jenny, hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Wir haben unheimlich viel gelernt. Vielen Dank. Und wir wünschen dir weiterhin alles Gute in deiner spannenden Rolle, wie du sie uns beschrieben hast.
Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Alex. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Einladung in den Podcast. Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich freue mich darauf, auf die neuen Herausforderungen, auf die neuen Chancen. Und ich glaube, wenn wir alle die Technologiekompetenz umarmen, dann werden wir ganz viel Positives damit schaffen können.
Vielen Dank, Jenny. Das ist ein toller Satz zum Abschluss. Danke, dass du unser Gast warst.
Sehr gerne.
Danke, wiederhören.
Wiederhören.
Ciao.
Ciao.
Das war die Digitalisierung und wir, der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt.